Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ruanda im Jahr 1994. Die Konflikte hatten sich lange angekündigt und im April 1994 dann explodierten sie in unfassbarer Gewalt. In knapp 3 Monaten töteten radikalisierte Hutu 800.000 bis 1 Million Menschen, circa ein Zehntel der Bevölkerung. Zum Opfer wurden vor allem Angehörige der Tutsi, die kleinere Gruppe in der ruandischen Bevölkerung, aber auch moderate Hutu. Mitten dabei im Morden christliche Kirchen und ihre Pfarrer und Mitarbeitenden. Unter den Opfern natürlich, aber schrecklich oft auch als Täter. Kirchen wurden zu Hauptorten von Massakern und auch Priester wurden zu Mördern. Die Kirchen haben in Ruanda Schuld auf sich geladen. Und danach, nachdem das Töten endlich gestoppt wurde, haben sie eine ganz andere Funktion bekommen. Jetzt sind sie eine wichtige Institution dabei, Versöhnung zu schaffen, weil überlebende Täter und Opfer ja weiterhin zusammenleben müssen. Wie gehen die Kirchen damit um? Werden sie der Verantwortung gerecht, die sich aus dieser Schuld ergibt? Darüber möchte ich mit Katharina Peetz sprechen. Sie ist katholische Theologin an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und sie ist gerade dabei, ein Forschungsprojekt zu beenden, in dem sie nach der Rolle von Glauben und Theologie für Opfer und Täter in Ruanda fragte. Frau Peetz, kann man überhaupt als katholische Theologin die Rolle der katholischen Kirche in Ruanda untersuchen? Sind Sie nicht selbst viel zu nah dran für einen kritischen Blick?
Ja, also ich würde mich erstmal als Theologin nicht unbedingt als Vertreterin der Institution sehen. Theologie hat für mich die Aufgabe, kritisch, konstruktiv auf Kirche zu blicken und in diesem Sinne natürlich auch Verstrickung von Kirchen, den christlichen Kirchen in Ruanda zu erforschen. Aber natürlich auf einer menschlichen Ebene ist das Thema Genozid ein Thema, das herausfordert, das an die Nieren geht. Und als ich nach Ruanda gekommen bin, war ich erstmal tatsächlich überrascht. Und zwar überrascht, wie schön das Land ist und ja, wie warmherzig und gastfreundlich Menschen sind. Ich habe eigentlich im Vorfeld gedacht, ich sehe jetzt hier ein Land, das vom Genozid gezeichnet und verwüstet ist. Aber dann nach und nach, als ich länger in Ruanda war, habe ich unter die Oberfläche geschaut. Und zwar sowohl unter die Oberfläche, was jetzt die staatliche Aufarbeitung betrifft, als auch natürlich das, was die Kirche tut. Und da sieht man dann doch die Schattenseiten. Also ich habe Genozid-Gedenkstätten besucht. Ich habe mit Menschen gesprochen, die zu Tätern und Täterinnen geworden sind, die den Genozid überlebt haben. Ich habe ihre Geschichten gehört. Ein Mann hat mir erzählt, dass er 3 Kinder umgebracht hat. Eine Frau davon, wie sie ihre gesamte Familie verloren hat. Und da kommt man natürlich als Theologin, als Mensch an Grenzen. Aber das macht es auch spannend und herausfordernd, sich diesem Thema auch in einer eigenen Forschung zu widmen.
Kann man da überhaupt noch an sowas wie Versöhnung denken, wenn man solche Geschichten hört?
Also ich bin da zwiegespalten. Einerseits gibt es in Ruanda einen sehr starken Impetus davon zu sagen, wir sind alle versöhnt und wir sind alle einig. Und ich denke, der ruandische Staat hat auch gerade in den Jahren nach dem Genozid eine ganz wichtige Stabilisierungsleistung erbracht, indem das Land stabilisiert worden ist, sind überhaupt Rahmenbedingungen geschaffen worden dafür, dass sowas wie Frieden und Versöhnung angedacht werden kann. Und in den persönlichen Geschichten von Menschen, da haben mir Menschen erzählt, ich habe vergeben, ich habe mich versöhnt. Und in diesen Geschichten ist für mich Versöhnung auch aufgeblitzt. Also das, was Versöhnung auch theologisch bedeutet. Also nochmal einen anderen Blick auf den Täter, die Täterin gewinnen und mit Gottes Hilfe das eigene Herz zu transformieren und da offen zu werden. Auf der anderen Seite nehme ich aber auch einen großen Druck auf die Überlebenden wahr, doch bitte zu vergeben und sich zu versöhnen. Das heißt, notwendige Zeiten des Hasses und des Ressentiments werden oftmals vielleicht nicht ausgehalten. Und da sehe ich durchaus auch den christlichen Vergebungsdiskurs kritisch, wenn er zu schnell fordert, zu vergeben. Und zwar etwas zu vergeben, das eigentlich nicht vergeben werden kann.
Nämlich ein Genozid, ein Völkermord an fast 1 Million Menschen.
Genau, ja.
Schuld und Versöhnung haben sie erforscht und bei beidem waren die Kirchen beteiligt. 1994 bei den Massakern und auch heute bei dem Versuch, eben eine neue Gesellschaft aufzubauen. Vielleicht fangen wir mal bei der Schuld an. Mhm. 1996, also 2 Jahre nach dem Genozid, lehnte es Papst Johannes Paul II. Noch ab, ein Bekenntnis abzugeben zur Mitverantwortung der Kirche. Und Papst Franziskus hat das vor ziemlich genau 2 Jahren dann getan. Er hat sich entschuldigt für die Sünden und Verfehlungen der Kirche bei einem Treffen mit Staatspräsident Paul Kagame. War das die gewünschte Anerkennung der Schuld?
Also man muss da natürlich immer auf den Kontext schauen. Also ganz sicher ist für mich, dass in Ruanda die christlichen Kirchen nicht nur auf einer individuellen Ebene Schuld auf sich geladen haben. Also es waren nicht nur einzelne Kirchenmitglieder, die schuldig geworden sind, sondern schon in den Strukturen der Kirchen vor dem Genozid ist der Genozid möglich geworden. Ich mache das an einem konkreten Beispiel deutlich. In den Priesterseminaren waren Hutus und Tutsis auch im Konflikt und es war nicht möglich, innerhalb der Kirche diese Konflikte friedlich auszutragen. In einem Seminar sind die Hutus sogar in den Streik gegangen und haben gesagt, wir wollen nicht weiter mit den Tutsis zusammen studieren. Also das ist so ein kleiner Moment, wo deutlich wird, dass es eben nicht nur Personen waren, die schuldig geworden sind, sondern eben, dass auch in bestimmten Strukturen, zum Beispiel die Frage von ethnischer Diskriminierung oder der Frage, wie sollen Priester zusammen ausgebildet werden oder wie können wir uns gegenseitig als Mitbrüder anerkennen, überhaupt nicht adäquat behandelt worden sind. Oder ein weiteres Beispiel, es hat Priester im Genozid gegeben, die offen zum Mord aufgerufen haben, indem sie gesagt haben, die Tutsis sind ein von Gott verlassenes Volk. Und diese Form von Theologie, also ich will sie gar nicht Theologie nennen, aber diese Form hat natürlich auch den Genozid in den Köpfen von Menschen mit legitimiert. Also die Kirche ist auf dieser strukturellen Ebene eindeutig verstrickt. Und deswegen finde ich den Schritt von Papst Franziskus wichtig, zu sagen, die Kirche ist schuldig oder ich bekenne hier Sünden und Fehler der Kirche, weil das für mich auch ein Stück weit mit sowas wie moralischer Selbstverpflichtung zu tun hat. Also es ist eine Übernahme von Verantwortung und es ist eine Verantwortungsübernahme, die an die Überlebenden adressiert ist, um ihnen ein Stück weit zu sagen, wir erkennen euer Leid an, wir erkennen das an, was euch widerfahren ist. Und ja, auch in der Institution Kirche sind Menschen schuldig geworden und es hat Strukturen der Sünde in der Kirche gegeben und daran müssen wir arbeiten. Deswegen war das für mich ein Stück weit ein Hoffnungszeichen von Papst Franziskus.
Die ruandische katholische Kirche sieht das ja gar nicht so. Die hat in ihrem Schuldbekenntnis, das sie kurz vorher abgegeben haben, Ende 2016 gesagt, ja, die Täter sind natürlich im schlimmsten Sinne schuldig geworden an ihrem christlichen Bekenntnis, das sie mit der Taufe abgelegt haben und was sie eingegangen sind. Aber es gibt eben genau diese institutionelle Verantwortung der Kirche nicht.
Genau, also die ruandische Bischofskonferenz, die Vergebungsbitte 2016 ausgesprochen hat, hat eine institutionelle Schuld der Kirche explizit abgelehnt und ein Stück weit eben auf die Mitverantwortung einzelner Personen in der Kirche abgehoben. Das ist ein Argumentationsmodell, das man ganz häufig innerhalb von kirchlichen Diskursen findet und auch von theologischen Diskursen. Also denken Sie auch an die Missbrauchsdebatte. Da wird auch gesagt, ja, es hat einzelne Täter, Täterinnen gegeben, aber die Institution Kirche kann als Institution nicht schuldig sein. Das ist eine theologisch kontroverse Debatte und ich würde sagen, es geht nicht so sehr um die Frage, ob es sowas wie institutionelle Schuld gibt, sondern darum, wie man damit umgeht, dass es überindividuelle Schuld gibt, das heißt strukturelle Schuld. Und da finde ich eben, dass Papst Franziskus einen wichtigen Schritt gegangen ist, indem er gesagt hat, also ich habe auch diese moralische Selbstverpflichtung, hier als Vertreter, als höchster Vertreter der Institution Kirche zu sagen, es ist auch die Kirche, die schuldig geworden ist. Natürlich gibt es andere, die argumentieren, ja, aber in der Kirche gibt es doch auch Opfer. Und natürlich, Überlebende des Genozids sind, wenn sie katholisch sind, Angehörige der katholischen Kirche. Sie sind Kirche. Also ein Stück weit muss man natürlich auch sensibel sein, ob man dann, wenn man sagt, okay, die Institution ist schuldig, quasi den Opfern dann sagt, dass sie schuldig sind. Das wäre natürlich verwerflich. Aber ein Stück weit geht es für mich darum zu sagen, wir wollen auch sowas wie eine gute Auseinandersetzung mit unserer Verstrickung. Wir wollen ein Bekenntnis, das Zukunft eröffnet. Und dieses Bekenntnis erfordert für mich eben auch zu sagen, es war nicht nur Individuum, sondern es war auch in unserer Institution, im Raum unserer Kirche, sowas wie Schuld, die strukturell ist, die überindividuell ist. Und dazu muss ich mich als Institution verhalten.
Diese Kritik ist ja von vielen Seiten auch an der katholischen Kirche in Ruanda geäußert worden. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie aber auch, trotzdem steckt in diesem Schuldbekenntnis, auch wenn es vielleicht zu wenig ist, steckt trotzdem mehr drin, als so auf den ersten Blick sichtbar wird.
Genau, also ich mache da vor allem den Gedanken der symbolischen Reparation stark, der dieses Schuldbekenntnis auch enthält. Also wenn ich als ruandische Bischofskonferenz um Vergebung bitte, und zwar die Überlebenden des Genozids, dann tue ich schon sehr viel. Ich nehme die Perspektive der Überlebenden ein. Ich erkenne an, dass ihnen Unrecht widerfahren ist, dass Menschen aus meiner Institution zu Mördern und Mörderinnen geworden sind. Und ich versuche, ihnen Trost und Zuversicht zu erkennen. Und ich stelle das Ganze auch noch in einen Rahmen, nämlich ich bekenne Schuld für die Täter nicht nur vor der Orangischen Gesellschaft, sondern auch vor Gott. Also die Orangische Bischofskonferenz verweist hier nochmal auf eben die theologische Dimension von Versöhnung und Vergebung. Und natürlich bleibt es dann offen, wie eine solche Vergebungsbitte bei den Überlebenden ankommt. Und mich hat das interessiert und ich habe deswegen nachgefragt. Und für viele Überlebende, mit denen ich gesprochen habe, war das ein wichtiges Zeichen, zu hören, dass die Orangische Bischofskonferenz jetzt nach einiger Zeit doch zumindest für die Täter und Täterinnen in der Kirche stellvertretend um Vergebung bittet und deren Schuld als Verbrechen gegen die Menschlichkeit kennzeichnet.
Das scheint mir jetzt trotzdem beim Zuhören so unfassbar irgendwie zu sagen, dass aus einer Kirche heraus man sagen muss, Mitglieder unserer Kirche sind bei einem Völkermord zu Tätern geworden und trotzdem treten wir nicht einfach alle zurück und sagen, das hat hier alles überhaupt keinen Sinn mehr, wir können als Kirche überhaupt nicht mehr weitermachen, weil wir gar nicht mehr glaubhaft sind. Also wie kann die Kirche dann da einfach weitermachen in Ruanda?
Genau, also ich würde nicht sagen, dass sie einfach weitergemacht hat und es hat natürlich auch einen Wechsel gegeben in der Kirchenführung. Also es gibt auch Überlebende, die heute Bischöfe in Ruanda sind. Und gleichzeitig natürlich tut die Kirche sehr viel für Überlebende und Täter und Täterinnen. Also zum Beispiel in lokalen Versöhnungsprojekten, die von der Kirche und den christlichen Kirchen mitgetragen werden. Also ich habe da zum Beispiel die Gruppe der Peace Builders vor Augen, wo ich mit Überlebenden und Tätern und Täterinnen gesprochen habe und wo ich gesehen habe, wie diese Menschen zusammen etwas tun, also praktisch werden. Also ich habe viel von Praktiken der Versöhnung und des Miteinandergehens und des Wieder-Miteinander-Zusammenlebens gespürt. Zum Beispiel ist mir Josephine vor Augen, die mir im Interview erzählt hat, ja, wenn ich das mit den Tätern zusammen mache, dann ist das wie ein Fest, das wir feiern. Und da blitzt für mich auch sowas wie Versöhnung auf. Also was diese Gruppe tut, ist zum Beispiel, dass sie Straßen bauen in ein Dorf, das noch nicht so gut Verkehrstechnik erschlossen ist. Oder Täter und Überlebende bauen zusammen Häuser auf, sowohl für Überlebende als auch für Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Also ehemalige Täter, die in ihr Dorf zurückkehren. Und sie bauen gemeinsam etwas an. Also es geht darum, sowas wie Alltag zu teilen. Und in diesem Teilen von Alltag und in diesem Tun werden dann tatsächlich auch nochmal solche Vorstellungen von Vergebung und Versöhnung realistischer. Also in den Tätern und Täterinnen passiert was. Also die erkennen, dass sie Schuld auf sich geladen haben, die eigentlich nicht vergebbar ist. Sie spüren sowas wie Reue, zumindest einige der Täter, nicht alle, längst nicht alle. Also es ist ja bei Massengewalt immer so, dass ganz viele Täter keine Reue verspüren. Aber die, die in diesen Gruppen sind und im Alltag auf die Überlebende stoßen und mit denen zusammenarbeiten, bei denen ist das eher der Fall. Und auch in den Überlebenden verändert sich was. Also der Hass, die Rachegefühle, die verändern sich nochmal, weil Menschen was gemeinsam tun. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, also diese Praxis vor Ort, dieses Zusammentätigwerden.
Wir haben jetzt vor allen Dingen über die katholische Kirche gesprochen, was auch nahe liegt, weil fast 70% der Menschen in Ruanda sich zur katholischen Kirche zählen. Es gibt auch verschiedene evangelische Kirchen, die natürlich ebenso Täter und Opfer in ihren Reihen haben, die teilweise schon viel früher ein Schuldbekenntnis abgegeben haben. Ist das ein anderer Umgang mit dem Völkermord als in der katholischen Kirche?
Also ich habe da die Presbyterianische Kirche vor Augen in Ruanda, eine der protestantischen Denominationen. Und diese Kirche hat 1996 bereits ein Schuldbekenntnis abgelegt. Das ist natürlich für die protestantischen Kirchen einfacher als für die katholische Kirche, weil sie ein anderes Kirchenverständnis haben, was eben so diesen Gedanken, dass die Institution schuldig geworden ist, eher ermöglicht.
Aber ich denke, die Kirche gilt nicht als heilig, nicht als selber komplett von Gott geschickt und heil und unfehlbar und rein.
Genau, es ist einfach nochmal ein anderes Kirchenverständnis und das ist, denke ich, ein Erklärungsstrang. Aber ich denke, ein zweiter Erklärungsstrang ist auch, dass dieses Schuldbekenntnis von 1996 auch ein Stück weit ganz klar genutzt werden sollte, um zu sagen, wir stehen vor den Trümmern unserer Vergangenheit. Kirchliche Mitglieder sind schuldig geworden. Wir haben unsere Mitchristen und Christinnen umgebracht. Wir haben sie verfolgt. Sie sind vergewaltigt worden. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen als Kirche. Und wir als Synode, also das höchste Gremium in der presbyterianischen Kirche. Wir sagen, es ist Zeit für die Kirche, ihre Schuld zu bekennen angesichts dieser Trümmer. Und es ist Zeit, Schuld zu bekennen, damit sowas wie Zukunft eröffnet werden kann, überhaupt vorsichtig gedacht werden kann in einem zerstörten Kontext. Also die ganze Infrastruktur wäre zerstört. Millionen Menschen waren auf der Flucht. 1 Million Menschen sind umgebracht worden. Also man kann sich das letztlich gar nicht richtig vorstellen. Und in dieser Situation zu sagen, da tut es einer Kirche gut oder da steht es einer Kirche an, dann auch Schuld zu bekennen. Und dann natürlich alles zu tun, damit diese Schuld bearbeitet wird. Und Schuldbearbeitung ist ein langwieriger Prozess.
Wie hat sich denn die religiöse Situation in Ruanda verändert, 25 Jahre nach dem Völkermord?
Ja, da gibt es vor allem 2 Punkte. Also der erste Punkt ist, dass es einige Menschen gegeben hat, die nach dem Genozid zum Islam konvertiert sind, weil die Muslime und Musliminnen in Ruanda waren immer schon eine Minderheit, ungefähr 10% heute. Und im Genozid hat es viele Muslime und Musliminnen gegeben, die Tutsis versteckt haben. Und zwar einfach haben sie das begründet mit ihrer Religion, mit ihren religiösen Prinzipien. Das heißt, Muslime hatten in Ruanda nach dem Genozid einen sehr guten Ruf und tatsächlich haben dann auch einige Christen und Christinnen gesagt, wir möchten muslimisch werden. Das Zweite, was man beobachten kann, ist, dass gerade im protestantischen Spektrum die Pfingstkirchen, also die charismatischen Pfingstkirchen, an Zulauf gewinnen. Das sind Kirchen, die den Heiligen Geist anrufen, die sehr körperlich agieren, die manchmal auch sehr klare Ansagen haben, was richtig und was falsch ist. Und ich habe manchmal so die Vermutung, dass das Überlebenden auch Halt gibt, also dieses klare Weltbild. Kritisch könnte man sagen, das ist ein Weltbild oder eine Theologie, die keine Ambivalenzen und keine Ambiguität zulässt. Aber man kann das beobachten, dass gerade diese Kirchen in Ruanda Zulauf haben.
Die religiöse Situation in Ruanda 25 Jahre nach dem Völkermord. Ich habe mit Katharina Peetz gesprochen. Sie ist katholische Theologin und untersucht die gelebte Theologie von Opfern und Tätern in Ruanda.